Wenn ihr denjenigen wirklich lieb habt, der da trauert, seid doch der Trauerbuddy und seid doch für denjenigen einfach da. Und manchmal ist das Dasein wirklich nur, Anna, wie du gesagt hast, einfach mal nur eine Nachricht.
Panikattacke, ich halte es nicht aus, ich werde sterben. Kein Mensch kann diese Emotionen ertragen. Und man sollte da wirklich offen drüber sprechen, in dem Sinne, dass man das nicht verschönigt. Nicht solche Sachen sagen wie, Opa ist eingeschlafen.
Jan hat seiner Tochter erzählt, der Hund ist oben im Himmel auf einer Wolke. Wie ist das?
Ja, nein. Ich habe mich selber erzählt. Das war ein schwacher Moment von mir. Kleine Sachen geben Kraft. Ne?
Und ich hatte eine völlig falsche Vorstellung von Trauer. Du hast vorhin gesagt, es ist kein Gefühl. Ich dachte, es ist so eine Krankheit. Und ja, so ein bisschen schon. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ach so, das bleibt jetzt und das verändert sich immer nur und ich muss lernen, damit zu leben. Ich glaube, das ist es so für mich.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
So, jetzt konzentrieren wir uns alle mal. Na, Jan Edler?
Hallo Sissy Metzschke.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Heute wollen wir eine Folge machen, wo es eigentlich um mein persönliches Kernkompetenzthema geht. Es geht nämlich um Trauer. Und ich kann nach 2 hingeworfenen Trauertherapien und einer abgeschlossenen Trauertherapie ziemlich sicher sagen, auch unzählige Trauerbücher, die ich noch gelesen habe. Also ich bin relativ safe, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe keine Ahnung, was Trauer ist. Ich verstehe Endlichkeit noch immer nicht. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich verstehe nicht, dass jemand stirbt und nie mehr zurückkommt. Ich habe mit diesem ganzen Konzept tierische Probleme. Als meine Großeltern kurze Zeit nacheinander verstorben waren, hatte ich neben Schuld auch ganz, ganz viel mit eben Trauer zu tun. Und alle schlauen Gedanken und Theorien haben mir nur ganz bedingt geholfen. Selbst Zeit heilt alle Wunden, kann ich sagen, auf gar keinen Fall. Also in meinem Fall auf gar keinen Fall.
Doch, Sissi.
Jetzt kommst du, Jan Edler.
Sissi, die Welle ist das Meer.
Das war wirklich ein Satz, den ich sehr oft gehört habe in meiner Trauertherapie. Der ist gar nicht so schlecht. Weißt du, was der bedeutet?
Der ist nicht schlecht. Also für mich klingt so, als ob wir einfach nur Teil des großen Ganzen sind. Mhm. Genau. Und so sehe ich das einfach auch. Und man muss vielleicht auch einfach manchmal das große Ganze sehen und nicht sich so fokussieren auf einen einzelnen Zeitpunkt seines Lebens und auf ein einzelnes Gefühl seines Lebens, sondern einem das große Ganze sehen.
Aber wenn du jemanden richtig dolle vermisst, das ist doch eine Floskel. Sieh doch mal das große Ganze, wenn du da sitzt und dir fehlt jemand einfach.
Naja, krass. Gut, okay, es ist vielleicht eine Floskel, wenn du das jetzt so aufnimmst. Ich versuche...
Ich finde es konkret. Gut. Sieh doch mal das große Ganze.
Ich versuche es für mich wirklich so zu machen, dass ich auch in Streitsituationen ziemlich oft versuche rauszugehen, zu sagen, okay, das ist jetzt das Thema. Aber es geht nicht um die Person an sich, sondern es geht um das Thema, sondern und auch in einer Trauersituation, sondern dankbar zu sein. Also für mich ist das der Sinn des Lebens, ne? Sich an diesen schönen Momenten, an der Dankbarkeit hochzuziehen, weil ansonsten geht es ziemlich schnell mit der Laune bergab und ansonsten bleibst du in dem Tal hängen, in dem Tal aus Trauer und in dem, weiß ich nicht, in Streits hängen und in Zorn hängen.
Hast du schon mal getrauert?
Ja, auf jeden Fall.
Um wen denn? Um Opa?
Um Oma und Opa. Und um meinen Hund.
Und wie lief das so?
Es läuft immer noch. Es hört auch nicht auf. Also das ist auch was ich... Ich meine, ich dachte auch, dass ich durch meine Ausbildung, haben wir auch viel Theorie gehabt, Trauerpsychologie und so weiter. Und in den ersten Jahren der Arbeit habe ich mir auch schon immer so gedacht, okay, ja, das, was du gelernt hast, mag ja schön und gut sein. Aber so wirklich anwendbar war es nicht. Und habe halt schnell gelernt, nicht nur auf das zu schauen, was die Leute halt so an sich sagen, sondern auch auf mich selber zu schauen, wie ich selber mit meiner eigenen Trauer umgehe und kann dann wirklich sagen, das bleibt, die Trauer bleibt, die schwächt sich immer ein bisschen ab, man kommt so hoch und dann ist wirklich die Welle das Meer und dann kommt nämlich die Trauer wie Wellen, ne? Und manchmal geht es vielleicht, ist die See ein bisschen seichter und ruhiger, manchmal ist sie aber auch aufgewühlt.
Bevor Jan jetzt anfängt, ein Gedicht draus zu machen, möchte ich sagen, wir haben in diese Folge eine Person geholt, die sich ein bisschen besser mit Trauer auskennt als Jan und ich. Ihr merkt schon, da ist noch viel Luft nach oben. Es ist eine Frau, die ich auch schon viele Jahre kenne, die schon sehr oft zu den verschiedensten Themen sehr viele schlaue Sachen gesagt hat. Ja, der Druck steigt. Ladies and Gentlemen, heute bei Radieschen von unten, die Psychologin Dr. Anne Wolf. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallöchen, ihr beiden, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Anne, was ist ein Trauer?
Aber der Druck war jetzt wirklich ein bisschen hoch, oder? Pass auf, ich mach's dir ganz simpel. Trauer ist eine Reaktion. Und zwar auf einen Verlust, den du als subjektiv bedeutsam eben erlebt hast. Ganz simpel. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, es ist ein gesunder Prozess und es ist ein adaptiver Prozess. Weil du gerade so schön gesagt hast, was ist denn die Funktion? Ich verstehe nicht warum. Tut doch alles weh. Klar, Trauer schmerzt ungemein. Aber es ist am Ende eine Schutzfunktion tatsächlich von unserem Körper, die eigentlich so ein bisschen die Kosten darstellt dafür, dass wir soziale Beziehungen eingehen dürfen. Na, Trauer, es geht halt darum, dass du über Trauer diese Beziehung weiter, auch über den Tod hinaus aufrechterhalten kannst, indem du dich an diese Person erinnerst, indem du sie auch mit und den Verlust in dein Leben integrierst. Und damit schützt du dich im Grunde auch.
Wenn Menschen manchmal beziehungsunfähig sind oder sich so bezeichnen und nicht in Beziehung machen und sich nicht drauf einlassen können, dann auch oft aus Angst vor der Trennung und vor dem Alleingelassenwerden, stimmt's? Ist das so ähnlich?
Das ist schon so ähnlich, auf jeden Fall. Diese Verbindlichkeit natürlich und auch diese Abhängigkeit. Ich meine, du bist ja letztendlich in der Beziehung, bist du ein Wir. Du bist ein Teil davon und du hast eine Rolle irgendwie. Ne? Du definierst dich letztendlich auch über diese Rolle. Und wenn da halt dann jemand wegfällt, egal warum, ob der jetzt weg umzieht, ob der stirbt oder was auch immer, am Ende musst du dich neu definieren und dein Leben irgendwie neu auf die Bahn kriegen. Und das ist halt schwer.
Und auch den Trauerbegriff zu definieren, haben viele Menschen schon probiert. Ich weiß, dass ihr beide da natürlich viel, viel mehr Ahnung habt als ich. Da gibt's ja dieses Vier-Phasen-Modell, wo ihr beide zeitgleich mit den Augen rollt, wenn ich sage Vier-Phasen-Modell. Aber Menschen zitieren das trotzdem immer wieder. Vielleicht können wir es nochmal kurz erklären, was das ist.
Voll, absolut. Also ich finde diese Phasenmodelle, klar, da kommt man nicht drum rum. Also ich glaube, Jan, du hast es sicherlich auch in deiner Ausbildung dann immer wieder gehört, ne? Und es gibt auch tausend verschiedene Modelle. Genau. Ich finde, das macht auch irgendwie Sinn, weil auch das den Leuten zu erklären, weil irgendwie gibt es so einen gewissen Rahmen und Orientierung. Und wenn wir uns so hilflos fühlen, wie halt in Trauer und irgendwie nicht wissen, wo links und rechts ist, brauchen wir Orientierung. Es gibt halt ein Modell von, ich glaube, du sprichst das von Verena Kast an. Das ist eines der bekanntesten tatsächlich. Das hat vier Phasen, wie du schon sagst. Die erste Phase ist so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist dieser Schock, was übrigens ein totaler Mythos ist. Also die meisten Leute empfinden tatsächlich sehr viel schon im ersten Moment und nicht diese typische Betäubung. Aber das ist dieses, nee, ich kann es nicht fassen. Das ist ein Scherz, oder wenn man diese Todesnachricht halt bekommt. Das zweite ist dann so dieses Emotionale, was aufkommt, das totale Chaos. Ne? Also da ist wirklich absolute Gefühlsschwankungen. Und das ist eben nicht nur Traurigkeit. Ich fand das gerade schön, ihr habt eigentlich über Trauer so gesprochen wie über so ein Gefühl. Das ist es nicht. Wie du sagst, Jan, es ist ein Prozess. Ne? Es ist wirklich etwas, was dein Leben lang bleiben wird. Und dazu gehört aber eben nicht nur Traurigkeit, wie man immer denkt. Da gehört Zorn dazu, da gehört Schuld dazu, da gehören aber auch positive Emotionen dazu, wie Erleichterung, ne? Wenn irgendwie eine Last vielleicht auch von einem abfällt, das darf man sich auch echt eingestehen. Und positive Emotionen generell, das ist so und so wichtig, um auch gut mit der Trauer umgehen zu können. Die dritte Phase ist dann so, ja, so ein bisschen in die Akzeptanz gehen, das, also sie nennt das, glaube ich, Suchen. Da kommt so die Realisierung, oh, derjenige ist weg. Das ist so dieser eine Moment, die Zahnbürste wird nicht mehr gebraucht. Der Lieblingsbecher, der braucht ihn nicht mehr, ich kann ihn entsorgen. So diese ganz kleinen Momente im Alltag, wo man auf einmal so diesen, Scheiße, der ist wirklich gestorben. Und dann geht aber das Suchen los. Und das hat was mit unserem Gehirn zu tun. Unser Gehirn ist letztendlich darauf programmiert, derjenige ist da. Derjenige kommt im nächsten Moment zur Tür rein. Der ruft mich jetzt an oder ich will ihn anrufen, weil was Schönes passiert ist. Ich will es ihm mitteilen oder ihr. Und das Gehirn kann damit nicht umgehen. Deswegen beginnen wir zu suchen. Und dann kommen solche komischen Sachen wie, ey, ich höre den auf einmal oder ich fühle diese Präsenz. Weißt du, so auch manchmal so Halluzinationen, die man hat. Irgendwie, mich hat jemand berührt. Solche Sachen kommen dann in dieser Phase. Ne? Das ist, also kommen auch sehr viele Erinnerungen wieder hoch. Und die vierte Phase ist dann wirklich so dieses Neufinden. Also sich selbst neu zu definieren, weiterzugehen, neue Aufgaben zu suchen, aber eben diesen Verlust zu integrieren. Das sind die vier Phasen. Aber das Problem ist natürlich, das trifft einfach nicht zu. Weißt du, das Ding
also
ist...
Das heißt nicht auf jeden, aber ergibt es nicht manchmal Sinn?
Ich denke, man kann das nicht so abgrenzen. Das ist halt genau. Das Ding. Das vermischt sich und das wechselt auch. Und mal ist man mal einen Schritt weiter und dann fällt man auch wieder zurück. Und das ist ganz klar zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand verstirbt und der Beisetzungstermin ist erst in 2-3 Wochen. Ich habe jetzt momentan auch sogar teilweise 5 Wochen, 6 Wochen bis zum Beisetzungstermin. Die Angehörigen, die sind... gefühlt schon weiter und weiter. Und dann habe ich jetzt heute zum Beispiel mit einer Angehörigen telefoniert, wo ich Samstag eine Trauerrede halte. Und die hat gesagt, oh, jetzt kommt es alles wieder und jetzt bin ich schon wieder aufgeregt. Und jetzt dachte ich eigentlich schon, dass ich wieder mehr am Leben teilnehmen kann. Aber jetzt wird es nochmal richtig schlimm. Und deswegen gehen ja die meisten auch so auf diesen Trauerfeiertermin beziehungsweise auf diesen Beisetzungstermin. Das wird nochmal schlimm, aber danach kann es besser werden. Die brauchen halt
Also Abschluss.
Den Abschluss, beziehungsweise halt so einen gewissen Punkt, wo man sich festhalten kann und wo man dann sagen kann, so, okay, jetzt beschäftige ich mich mit den Gefühlen, beziehungsweise gehe jetzt irgendwie mal wieder in das Leben rein. Ne?
Naja, diese Realisierung auch einfach, wenn man, was auch immer, den offenen Sarg sieht, die Urne oder was ja auch immer alles möglich wäre. Ne? Aber du sagst es, also erstens, das klingt wie so ein Stufenprogramm für anonyme Trauernde. Weißt du, du musst halt Phase 1, Phase 2 und dann kommt Phase 3 und wenn du das nicht machst, läuft irgendwas schief mit dir und das ist das Problem. Es gibt kein richtiges und kein falsches Trauern. Also ich finde dieses Schlagwort Diversität halt echt so schön. Ne? Nicht nur im Gender-Kontext und wo auch immer, sondern auch beim Trauern. Es gibt nicht die eine Trauerreaktion, weil Trauer hängt ab von der Beziehung, die ich mit dieser Person geführt habe. Und die ist genauso individuell mit allem, was ich mit reinbringe. Und deswegen sollte man nicht versuchen, das so eine Schablone zu drücken. Wir gehen mittlerweile, also wir nennen das duales Prozessmodell. Das
klingt, wenn du sagst wir, meinst du die Psychologen
genau, Psychologin? Genau. So ein duales Prozessmodell von Margaret Ströbe finde ich ganz, ganz cool eigentlich, weil das geht so ein bisschen davon aus, dass wir eigentlich in diesem Trauerprozess im Alltag unser Leben lang zwischen zwei Polen uns hin und her bewegen. Das eine ist so dieses Verlustorientierte und da geht es halt um diese Aufgaben, zu sagen, ich beschäftige mich eben mit den Emotionen. Ich denke auch an denjenigen. Ne? Also ich fange jetzt nicht irgendwie an zu vermeiden oder solche Sachen.
Dazu habe ich einen Gedanken. In meiner Trauertherapie wurde mir geraten, mich mit der Trauer zu verabreden. Also zum Beispiel dienstags 18 Uhr zu sagen, so, jetzt trinke ich einen Shot Amaretto auf den Opa und denke an den. Mhm. Das Ding ist, dass das ja wehtut und dass natürlich kein Mensch Lust darauf hat zu sagen, oh ja, Dienstag 18 Uhr habe ich tierisch Bock zum traurig sein, setze ich mich hin und gieße mein Amaretto ein. Ich habe das nicht übers Herz gebracht. Ich konnte das einfach
nicht
machen.
Nennt man das Exposition, ist das? Also richtig Konfrontationstherapie quasi?
Ja, das ist eine richtig
Quatsch-Idee.
Aber
du hast es nie gemacht?
Nee.
Das Ding ist, genau, viele Menschen haben Angst davor. Viele Menschen haben Angst, diesen Schmerz zu empfinden, was auch total verständlich ist. Weil man denkt, es ist wie bei einer Panikattacke, ich halte es nicht aus, ich werde sterben. Kein Mensch kann diese Emotionen ertragen. Und das ist der Effekt, das finde ich schade, dass sie es nicht selber mal mit dir gemacht hat. Weil eigentlich, also wir als Therapeuten gehen so ran, dass wir das mit den Leuten durchspielen und die nicht einfach alleine mit dem Alkohol lassen. Weil sie sagen, komm, denk mal schön an den Opi und dann lass es dir richtig gut gehen, schnall's rein. So machen wir es eigentlich nicht. Ne? Also wir üben das natürlich auch, damit die Leute merken, das geht vorbei. Und dann kommen auch echt positive Effekte. Also das ist das eine. Und dieser andere Pol ist dann so wirklich dieses Wiederherstellungsorientierte. Also im Sinne von neue Aufgaben suchen. Sich und seiner Rolle neu definieren. Es gibt ja so viele Abhängigkeiten, die man hat. Ne? Wenn ich jetzt auch so an Ehepartner denke. Und keine Ahnung, die Frau hat den ganzen Tag den Alltag geschmissen, weißt du? Und dann steht der Ehemann auf einmal da und sagt, Scheiße, Waschmittel. Wo kaufe ich das ein? Das sind so kleine Alltagsroutinen, weißt du? Und oder auch soziales Netzwerk, was man hat, gemeinsame Freundschaften. Und das muss man alles wieder aufbauen. Und wir bewegen uns, wie gesagt, zwischen diesen beiden Punkten immer hin und her. Und das macht auch immer die Welle im Meer aus, um das nochmal aufzugreifen.
Ja, das ist richtig. Gerade dieses Aufgabentrennen, was ich jetzt sozusagen in meiner Arbeit erlebt habe, war teilweise ein Unverständnis von auch nahen Angehörigen für zum Beispiel den Witwer oder die Witwe, wenn die jetzt schon teilweise Aufgaben übernehmen mussten, während derjenige oder diejenige noch gelebt hatte, weil pflegebedürftig und zu Hause gepflegt und dann so ja schon in einer Art Selbstständigkeit vorher gingen, sich auch mit viel schon vorher auseinandergesetzt haben, auch schon viel Kraft in die Pflege reingelegt haben und dann aber danach sagen, oh ja, also jetzt brauche ich erstmal Zeit für mich. Und das ist was mir auch sehr oft vorkommt, wo ich dann auch zu den anderen Angehörigen sage, lassen Sie ihn mal machen, schauen Sie auf sich, auf Ihre Trauer und er geht mit seiner Trauer oder sie mit ihrer Trauer eben anders um, weil sie ja auch ganz anders in der Situation drinsteckt und ein ganz anderes Gepräge hat.
Genau. Ne? Genau. Das ist halt auch so ein Grundproblem, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft haben. Oder eigentlich generell, egal wenn irgendwelche Krisen sind oder was auch immer, wir gehen davon aus, dass alle anderen genauso reagieren, wie wir es tun. Und das ist bei Trauer utopisch zu denken. Wenn man sich überlegt, es gibt eine Studie aus Chicago, die hat mal aufgezählt, dass innerhalb der ersten Minuten nach so einer Todesnachricht 158 unterschiedliche Reaktionen auf diese Nachricht beobachtet werden konnten. Und das ist ja ein riesiger Komplex. Unsere gedankliche Ebene ist da vollkommen mit drin. Ne? Wir erinnern uns, wir denken auch solche Sachen wie, ich werde noch verrückt und wieso ist das passiert und alles solche Dinge. Die emotionale Ebene ist natürlich mit drin. Da kann man, wie gesagt, Erleichterung, man kann aber auch Zorn, Schmerz, Schuld und ganz wichtig auch dieses Körperliche. Das darf man auch immer nicht vergessen, dass viele Menschen tatsächlich, das ist so ein Klassiker bei Panikattacken, wenn Papa stirbt und wenn ich in das Alter gerate, wo der Vater gestorben ist, erlebe ich auf einmal dieselben körperlichen Symptome und die erste Panikattacke. Und das ist halt, also das ist so viel und da kann alles passieren von Hochhimmel, hochjauchzend bis ich bin zu Tode betrübt, ich habe geile Erinnerungen an die Zeit und ich nehme auch was Positives mit, bis ich kann ohne diese Person nicht leben. Das kann nur individuell sein.
Ich habe mal eine Frage an euch beide, wo euch eure Bildung sehr wahrscheinlich nicht weiterbringt.
Yeah.
Könnt ihr Endlichkeit begreifen als Privatperson? Also ohne, dass es mir jetzt aus dem Lexikon raus erklärt oder als Definition, aber könnt ihr begreifen, dass das aufhört, dass das alles endlich ist, was wir hier machen?
Willst du auf so eine Frage hinaus, ob es sowas wie eine Seele gibt?
Nee, gar nicht. Nee. Ich erwische mich immer dabei, dass ich das nicht begreifen kann. Ich kann, weil du das vorhin auch so schön erklärt hast, meine Großeltern, dieses Suchen, ne? Ich habe ganz lange so getan, oder mache ich manchmal immer noch, die sind halt im Urlaub oder so. Die sind sehr weit weg im Urlaub, also die kommen jetzt auch nicht her. Aber ich checke nicht, dass die aufgehört haben zu atmen, aufgehört haben zu leben und dann unter der Erde verbuddelt wurden. Und ich check nicht, was da passiert ist.
Wie viel Zeit hast du mit deinen Großeltern insgesamt in deinem Leben verbracht?
Alles.
Siehst du?
Meinst du, damit hängt das zusammen?
Das ist dein Gehirn. Guck mal.
Mein Gehirn ist oft der Fehler in der ganzen
Sache. Aber das muss man sich, glaube ich, echt mal vor Augen halten, ne? Was in unserem Gehirn da passiert. Immer wenn wir eine Beziehung eingehen, wenn wir die aufbauen, vor allem vom Kindesalter an, da werden neue neuronale Strukturen aufgebaut, da werden neue Verbindungen aufgebaut, da werden ganz viele Sachen ausgeschüttet, die dieses Glücklichsein auch ausmachen in einer Beziehung. Und das kann das Gehirn nicht einfach so entlernen. Das geht nicht. Die können nicht einfach so, zack, Mensch ist tot, ach ja, geil, Gehirn, rewire und Neustart. Weißt du, das geht einfach nicht. Und deswegen kommt eben dieses Suchen zustande. Deswegen kommt dieses Verlangen auch zustande. Und übrigens, es gibt noch was ganz Geiles anderes. Bei Menschen, die wirklich, es wird manchmal als komplizierte Trauer bezeichnet. Ich hasse diesen Begriff, weil wann ist Trauer einfach? Ganz ehrlich, ne? Mhm. Also es wird jetzt immer so als anhaltende Trauerstörung bezeichnet. Da gibt es eine ganz interessante Studie, die gezeigt hat, dass bei Menschen, die unter dieser anhaltenden Trauerstörung leiden, wenn die ein Foto sehen oder irgendwas, was erinnert an die Person, dass dann das Belohnungssystem anspringt. Da wird Dopamin ausgeschüttet. Die werden belohnt dafür. Die fühlen sich glücklich, wenn sie das sehen. Die haben eine Sucht nach diesem Menschen. Das ist alles Neurobiologie. Das ist ein bisschen nüchtern erklärt, natürlich. Ja. Aber das ist ein bisschen der Grund, warum wir mit diesem Endlichkeitskonzept nicht so anfangen können, weil unser Gehirn das nicht will.
Verstehe ich.
Fragen an den Tod.
Anne, ich habe so viele Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen.
Schieß los, oh Gott.
Von Carina. Mhm. Habe vor kurzem meine Mutter verloren, kann das aber alles nicht realisieren. Mhm. Wie geht man damit um? Haben wir gerade so circa schon gehabt, ne?
Ja, irgendwann wird der Punkt kommen, meine Liebe. Glaub dran, also wirklich. Und es wird ein kleiner Moment im Alltag sein, es wird nicht das große Ganze sein und es wird auch nicht von heute auf morgen aufhören.
Frage von Toni. Kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, dass irgendwann die Liebsten gehen?
Ja. Genießen.
Also ich habe meinen Opa ja 8 Monate lang begleitet, ne? Mhm. Und als er dann gestorben ist, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los?
Mhm.
Also ich hatte schon Zeit, aber habe trotzdem nicht gecheckt, was passiert ist.
Naja, weil
dieses Vorbereiten.
Ja, klar, aber hast du die Zeit genossen?
Klar.
Naja, so, dann ist es so. Weißt du, ich glaube, wir müssen, also ich finde, Jan hat das vorhin auch schon gesagt, so diese Akzeptanz auch wenn man es vielleicht nicht versteht. Akzeptanz und Verstehen, das sind immer noch 2 unterschiedliche Dinge. Aber diese Akzeptanz, dass der Tod halt der Abschluss des Lebens ist und es sollte ein gelebtes Leben sein.
Wenn du dich mit deinem Opa auseinandergesetzt hast, die letzten Monate vor seinem Versterben, war das ja sicherlich trotzdem, auch wenn du sagst, dass du es genossen hast, trotzdem auch eine Extremsituation für dich. Und es war keine Situation, wo du sozusagen auch nur Gutes damit verknüpfst, auch mit seinem Gehen nur Gutes damit verknüpfst, ganz im Gegenteil. Das hat sich ja jetzt sozusagen verfestigt. Es hat sich ja weniger verfestigt, dass du mit ihm vorher schon viele schöne Sachen gemacht hast. Die Videos, die du gezeigt hast zu seiner Beisetzung, wo er gesprochen hat aus seinem Leben oder was du halt auch an Erinnerungen hattest aus seinem Leben. Das ist ja all das. Das klingt immer so plakativ, dass man sich an den Erinnerungen festhalten soll. Aber genau das ist es ja. Ne?
Aber weißt du, was es in Wirklichkeit war? Pure Angst. Ich habe einfach schon Jahre davor Angst gehabt vor diesem Tag und habe alles, was dieser Typ gesagt und gemacht hat, aufgenommen. Ich habe bei jedem Kaffee trinken, und das war sehr häufig, mein Telefon unterm Tisch mitlaufen lassen, wenn der Geschichten erzählt hat. Ich habe jeden Tag von dem Foto gemacht. Der geht in den Garten die Hecke schneiden, ich filme den dabei, weil ich halt schon immer Angst hatte vor Endlichkeit. Schon immer. Ich wusste, ich habe ja irgendwann gecheckt, okay, der ist viel älter als ich. Kann sein, dass der viel früher sterben wird als ich. Kann passieren, dass ich dann hier bleibe und der nicht mehr da ist. Und das ist dieses Konzept, was ich vorhin meinte, als ich euch gefragt habe.
Guckst du dir die Fotos an?
Halte ich nicht so gut aus, nee.
Das sind ja aber doch gerade, ich sag mal, wenn du sowas hast, sowas Wertvolles, da bin ich manchmal traurig, dass ich sowas nicht habe, so Mitschnitte oder teilweise nochmal die Stimme hören.
Nee, kann ich nicht. Oh
das,
Gott,
und
nein.
Das ist ja das, was Anne sagte, dass es halt auch so ein bisschen Dopamin ausschüttet. Das ist ja gerade dieses Positive, was in einem ausgelöst wird. Deswegen versuche ich ja zum Beispiel dieses Essen von meiner Oma nachzukochen, weil das halt eben so viel in mir auslöst, so viel Gutes.
Aber
gehe ja gerade auf das Gute drauf
hast
ein.
Hast du zugehört, Stichwort Diversität.
Macht jeder anders. Macht jeder anders.
Was ist denn die schönste Erinnerung, die du an deinen Opi hast?
Als ich ganz klein war und wir auf der Hollywood-Schaukel sitzen, mein Opa gab immer Erdbeeren aus dem Garten mit Milch. Immer Erdbeeren mit Milch gesessen auf der Hollywood-Schaukel. Immer, ja.
Nicht das künstliche Zeug, sondern das echte gute
Erdbeeren. Genau, sowas. Aber ich habe ja auch ihren Namen tätowiert von beiden und alles sowas. Ne? Aber ich kann, das sind für mich zwei ganz verschiedene Sachen. Das hat für mich mit der Realität gar nicht so viel zu tun.
Aber es ist
also
Realität
auch die Unterschrift
gewesen.
Nicht. So, weißt du? Das ist so, ja, aber das ist mehr so, oh, ich habe eine Unterschrift mit meinem Opa. Das ist nicht, dass ich gedanklich da so reingehe in das, was mich da beschäftigt. Weil das einfach unangenehm ist. Aber egal, dass ihr es checkt. Nächste Frage. Und zwar von JB. Wie früh erklärt man seinem Kind, dass der Papa weg ist?
Kinder, ja. Du bist der Papa, ja, ne? Genau, ich hab keine Kinder. Und ich glaube, der erste Mechanismus ist, oh Gott, ich muss mein Kind davor schützen. Ich darf das nicht an diese furchtbare Realität ranlassen, dass der Opa jetzt tot ist oder die Oma oder solche Sachen, ne? Ich sag immer, Kinder sind die Seismografen der Gefühle ihrer Eltern. Die kriegen, die kriegen komplett mit, wenn da irgendwas anders ist. Die checken ganz genau, wenn Mama und Papa weinen, wenn es denen nicht gut geht, wenn die ärgerlich sind, wenn da irgendwas anders ist. Das checken die ganz einfach. Und das ist das Problem, dass Kinder vor einem jungen Alter meist sehr egozentrisch sind und glauben, dass es was mit ihnen zu tun hat. Deswegen, Leute, bitte offen reden auf jeden Fall. Also spätestens ab dem Grundschulalter fragen die Kinder auch eben aktiv nach, ja, und versuchen das auch so ein bisschen zu verstehen, auch wenn sie eben diesen Endlichkeitsprozess noch nicht verstehen tatsächlich. Und man sollte da wirklich offen drüber sprechen in dem Sinne, dass man das nicht verschönigt. Nicht solche Sachen sagen wie, Opa ist eingeschlafen. Dann kriegt das Kind Angst vom Einschlafen jedenfalls. Oder Opa ist weggegangen. Wenn Mama weggeht, kommt sie nicht wieder.
Jan hat seiner Tochter erzählt, der Hund ist oben im Himmel auf einer Wolke. Wie ist das?
Ja, nein. Ich habe mich selber erzählt. Das war ein schwacher Moment von mir. Aber das stimmt. Ich habe mich aber jetzt auch schon anders mit ihr drüber unterhalten, weil sie jetzt auch, das war vor 2 Jahren, jetzt ist sie 6 Jahre, jetzt unterhalten wir uns anders drüber. Aber das stimmt. Zum einen mit dem, dass Kinder Seismografen sind. Selbst wenn sich Eltern nur miteinander unterhalten, das Kind nicht beim Gespräch dabei ist, die haben so ein Feingefühl. Und dann das mit dem Erklären, dass man nichts verschönigt, auch nicht sagt, dass jemand, weil er krank war, verstorben war oder so, sondern einfach sagen, na, der ist jetzt tot. Wir Erwachsenen, wir verkomplizieren ja eigentlich alles. Wir versuchen uns reinzudenken in das Kind und deswegen verkomplizieren wir das alles. Und einfach zu sagen, so und so ist es. Es gibt auch, gerade für Kinder gibt es wirklich wunderbare Lektüre. Zum Beispiel Der Abschied von Herr Dachs heißt das, glaube ich. Oder Ente, Tulpe, Tod. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Also ich muss sagen, die meisten, auch Bestatter, haben auch so eine Lektüre da. Und wenn nicht, gibt es auch sehr viel Hilfe.
Genau.
Ja, in dem Bereich.
Genau. Ich finde halt bei Kindern eben auch so schön, bei denen passen einfach alle Emotionen rein. Wir erlauben uns die nicht. Wir erlauben uns keinen Zorn. Wir erlauben uns nicht Schuld oder Erleichterung. Bei denen ist das alles okay. Die fühlen das halt. Und das ist das Schöne eigentlich an Kindern. Das sollte man ihnen auch zugestehen. Auch eben zum Beispiel diese Frage mit zur Beerdigung nehmen oder nicht. Das ist auch so ein Thema, was häufig geführt wird. Ich finde, das Kind hat das Recht darauf. Man sollte das Kind darauf vorbereiten, die mal klären, was da abläuft. Und wenn man es selber nicht weiß, Hilfe fragen, ne? Bestatter fragen, was abläuft, was passieren wird.
Fragt man dann wirklich den Bestatter oder gibt es da noch andere Menschen, die man fragen kann?
Naja, es gibt natürlich auch Leute, die zum Beispiel bei der Hospizarbeit oder auch bei der Telefonseelsorge oder sowas, ne? Die können das auch ganz gut erklären, auch kindgerecht erklären beispielsweise. Aber es geht darum, dass das Kind informiert ist, weil sich informiert fühlt und sagt, okay, das will ich oder das will ich nicht. Und wenn das Kind es nicht will oder zum Beispiel noch sehr klein ist, da hüppeln die ja auch rum und verstehen das alles noch nicht, dann sagen, okay, nehme ich jetzt vielleicht nicht zur Beerdigung mit, aber ein kleines Ritual danach machen, ein schönes Bild malen, irgendwie ein Kuscheltier und dann nochmal danach zusammen ans Grab quasi gehen oder den Abschied nehmen.
Kinder, die sind ja auch im Leben desjenigen, der verstorben ist, involviert. Ja. Und die dann sozusagen auszuschließen aus diesem letzten Abschied, das ist ja wie, als ob man sozusagen eine Tür zumacht. Es haben sehr viele erlebt und ich kenne das selber auch. Nee, du kommst nicht mit oder nee, das ist nicht für dich oder um Gottes Willen, schwanger gehe ich doch nicht auf den Friedhof und so. Ne? Und da ich habe auch schon wirklich, man kann so sagen, schöne Trauerfeiern erlebt, wenn die Familie das als Familie macht, als Familie zusammen eine Abschiednahme macht und als Familie das Gefühl von Geborgenheit gibt, auch in diesem Moment der Trauerfeier. Und natürlich ist es auch so, dass manche Kinder das nicht mit Kindern oder manchen Kindern ist es egal, dann rennen die rum, dann wird halt einfach jemand genommen. Da wird vielleicht vorher schon mit jemandem gesprochen, hier, dann gehst du mit Onkel so und so raus und dann guckt ihr euch ein bisschen die Bäume an, wenn das nichts für dich ist. Und dann kann man sozusagen für sich selber natürlich auch als Erwachsener sich auf die Trauer konzentrieren während der Trauerfeier. Mhm. Weiß aber auch, dass man die Kinder nicht ausschließt und vor allem ausschließt von dem Lernprozess, wie wichtig es ist, zu trauern, wie wichtig es ist, auch dass der Abschied zum Leben dazugehört.
Leute, ihr seid aber beide, das muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, ihr seid natürlich beide absolute Profis, was das angeht und ihr seid überkrass im Thema. Ich kann mir vorstellen, wenn man einen Verlust irgendwie erlebt, ne, ist man erstmal prinzipiell überfordert. Dann hat man noch ein Kind, ich erinnere mich ganz genau, ich bin aus dem Wintersport gekommen, meine Uroma war weg. Ich habe gesagt, wo sind die hin? So, ne? Ich war irgendwie 12. Da hatte keiner wahrscheinlich jetzt nach eurem Empfinden die richtigen Worte. Die war halt gegangen, weg, nicht mehr da. So, nee. Wisst ihr?
Ja, genau.
Das ist schwierig.
Ja, das ist auch total schwierig, aber deswegen ist es umso wichtiger, sein Herz sprechen zu lassen. Das ist meistens sehr ehrlich.
Nachricht von Annie, Thema Sternenkinder. Das ist keine Frage, da steht einfach nur Thema Sternenkinder.
Oh, hm. Ganz, Jan, hast du da Erfahrung mit?
Ja.
Vielleicht müssen wir mal erklären, was das ist. Ich wusste es nämlich nicht.
Also Sternkinder sind die kleinen Menschen, die es leider nicht auf die Welt geschafft haben. Also Totgeburten, Frühgeburten oder die halt ganz kurz nach der Geburt versterben. Und das sind übrigens tatsächlich nicht so wenige. Also es gibt einige Statistiken und man geht davon aus, dass tatsächlich jede sechste Schwangerschaft in eine Fehlgeburt mündet.
Krass, das ist aber viel.
Ja, und... Also ich habe tatsächlich eine Freundin, der das passiert ist und ich habe das ein bisschen, also nicht professionell mitbegleitet, man soll ja Freunde und Familie nicht therapieren, ne? Aber ich war halt da und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, also Kind und Ehepartner, das sind eigentlich immer die schlimmsten Tode mit, weil die Beziehung sehr eng ist und weil vor allem diese natürliche Ordnung auch ausgehebelt wird. Und das hat ganz viele Nebenwirkungen auch. Also gerade die Paare leiden ungemein darunter. Meistens machen sich die Frauen unglaubliche Vorwürfe. Also da ist ganz viel Schuld drin. Wäre ich nicht joggen gegangen, wäre ich doch mal nicht auf die Party gegangen oder alles solche
oder
Geschichten.
Oder hätten wir uns nicht gestritten oder sowas.
Genau, hätten also wir uns nicht gestritten. Und dann auch die Reaktion da. Und da muss man auch überlegen, der Körper ist auf Schwangerschaft eingestellt. Das heißt, es kommt trotzdem zu den hormonellen Veränderungen. Es kommt trotzdem zum Milcheinschuss und alles solche Sachen. Der Körper sagt, ich kriege ein Kind. Und das Kind ist nicht da. Was besonders tragisch dann eben auch häufig ist, dass es zu Vorwürfen vom Partner kommt oder dass der Mann auch, das ist so ein bisschen Stereotyp, aber es kommt tatsächlich häufig vor, der Mann sagt, ich muss ja stark sein. Meine Frau hat das Kind verloren, ich muss stark sein. Und dann kommt es zu Missverständnissen, weil die Frau dann denkt, der ist total gleichgültig, der fühlt gar nichts, ne? Oder will jetzt auf einmal schon wieder Sex mit mir haben und solche Sachen. Ja? Mhm. Da ist auch Partnerschaftstherapie durchaus sehr wichtig und ein wichtiges Thema.
Auf jeden Fall. Das Schlimme ist eigentlich, dass es erstens, obwohl wir uns heutzutage über alles unterhalten können, gefühlt, ne? Also wir können uns über Depressionen unterhalten, wir können uns in verschiedenen über verschiedene Sexualitäten unterhalten und
aber
so weiter.
Aber das fängt ja auch gerade alles erst an.
Das fängt auch gerade erst alles an. Aber über das Thema Sternkinder, Fehlgeburten und so weiter, das wird im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Ja. Und das Schlimme ist eigentlich, dass gerade wenn man dann auch noch weiterdenkt, solche Sachen wie Mutterschutz und so weiter, der wird dann ausgesetzt. Du musst sozusagen dann, wenn du nicht krankgeschrieben bist, auch schnellstmöglich wieder in die Arbeitswelt zurück. Ja. Du wirst nicht finanziell unterstützt. Das heißt, auch die Eltern, die ihr ungeborenes Kind oder jedenfalls ihr Sternenkind dann beisitzen lassen wollen, das müssen sie nicht in manchen Fällen, da gibt es auch diverse Regelungen. Aber die meisten, die das wollen, müssen dann natürlich auch einen Bestatter selber bezahlen und haben vielleicht in manchen Städten die Möglichkeit, über das Sozialamt sozusagen Zuschuss zu bekommen. Aber das ist auch nicht jeder, weil manche gehen ja auch ganz normal in Anführungsstrichen arbeiten, verdienen halt eben so viel, dass sie nicht gefördert werden können und haben natürlich neben diesem emotionalen Druck, den sie in der Partnerschaft haben, neben diesem Verlust von dem Kind, dann eben auch noch dieses Finanzielle, was dazukommt und alles drumherum, der ganze Alltag, das ist ja eigentlich alles, also es gerät ja alles aus den Fugen. Und das ist auch was, wo man theoretisch, wo man auf jeden Fall mal noch irgendwo ansetzen müsste, auch vom Gesetzgeber her, dass gerade diese Eltern auch geschützt werden.
Aber es gibt, also es hat sich ganz viel auch schon gewandelt, es gibt auch tolle Projekte, also es gibt schon in ganz vielen Städten auch so Ehrenamtliche, die sich darauf spezialisiert haben, das zu begleiten und dann auch zu betreuen. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr schönes Projekt, man muss mal wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, glaube ich, auch Dein Sternkind. Das ist ein Fotoprojekt. Und du kannst eben einen Fotografen quasi einladen, wenn du schon weißt, das Kind, das wird es nicht überleben, das hat eine Krankheit, es wird in der nächsten Woche sterben, dann kannst du diesen Prozess quasi begleiten. Du kannst trotzdem diese schönen Momente aufnehmen lassen, um eine Erinnerung zu haben, weil dieses Abschiednehmen ist da ganz besonders wichtig.
Songs zum Sterben.
Wir haben eine Rubrik, Anne, da stellen wir Songs vor, die nicht nur auf Beerdigung und Bestattung gespielt werden könnten potenziell, sondern die sich einfach auch mit Trauer beschäftigen, die man gut hören kann vielleicht als Tipp. Hast du einen Song, den du Menschen ans Herz legen willst?
Boah, ich habe eine ganze Playlist.
Nachfolgenden Podcasts verschieben sich.
Weil tatsächlich, ich habe da so viele Sachen drauf und Lieder, die mich einfach an Leute erinnern. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das für jeden funktioniert. Bei mir ist es Johnny Cash Hurt. Aber die Version, nicht Nine Inch Nails, aber das Lied ist, also wie der das singt, das ist die Zerbrechlichkeit pur. Und das liegt an einer persönlichen Erfahrung von Hurt's Stay.
Anne, als wir beide letztens Kaffee trinken waren und uns schon mal drüber unterhalten haben, welche Aspekte dieses riesengroßen Themas Trauer wir uns irgendwie angucken, hast du gesagt, dir wäre es auch ganz, ganz wichtig, mal drauf zu gucken, wie jeder Einzelne von uns mit Trauer umgehen kann in der Gesellschaft, im Sinne von, wie man das besser integrieren kann, wie man sich verhält, wenn jemand anders trauert. Man ist ja auch ganz oft überfordert als derjenige, der nicht selber betroffen ist, aber der mit Menschen umgeht. Ich habe eine Freundin, die hat gesagt, ihre Mama ist damals gestorben und als ihr Papa jetzt im Sterben lag, haben sich ihre Freunde distanziert, weil die einfach überfordert waren. Die wussten nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen. Das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm und traurig. Und ich habe natürlich beide Seiten verstanden. Was kannst du den Leuten vielleicht noch mit auf den Weg geben?
Ich würde mich darüber informieren, diesen Podcast zum Beispiel hören, zu sagen, okay, was sind Reaktionen, die auftreten können? Und sozialer Rückzug und Reizbarkeit und Wut auf andere, es ist ein total normales Phänomen, ne? Und es ist aber wichtig, dass die Leute, die nicht den Verlust erlitten haben, darauf eingehen und reagieren und sagen, okay, es ist gerade so, ich ziehe mich nicht zurück, ich bin da. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Also ich finde überhaupt wichtig, wie gesagt, dieses Thema in die Mitte zu bringen und darüber zu sprechen, so wie wir es gerade machen. Ich finde das echt super und das nicht zu tabuisieren, weil viele Menschen einfach, glaube ich, immer noch ein falsches Verständnis davon haben und sagen, das ist eine Krankheit, das ist störend, das braucht man nicht. Ich würde auch von diesen Floskeln mal so ein bisschen Abstand nehmen. Du hast vorhin schon sowas gesagt, wie Zeit heilt alle Wunden und so. Boah, ne? Oder was auch so schön ist, du kannst mich immer anrufen. Welcher Mensch, wenn er so richtig gerade in seiner Trauer vollkommen untergeht, ja, ruf wirklich in diesem Moment jemand anderen an. Gesprächsangebote machen. Es reicht schon, wenn du jeden Morgen einfach so eine kleine Nachricht zum Beispiel schickst, ey, viel Kraft für heute. Ich denke an dich. Reicht. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich ganz bin genau da.
Jan Edler nickt gerade so krass, dass sein Kopf fast von seinem Hals runterfällt. Jan, endlich sagt jemand, endlich versteht sich jemand, ne? Nicht so wie ich immer.
Es ist wirklich so, die Floskeln, also lieber mal nichts sagen.
Klappe halten.
Und statt einfach nur sozusagen oberflächliche Angebote zu machen, wenn ihr denjenigen wirklich lieb habt, der da trauert, dann seid doch der Trauerbuddy und seid doch für denjenigen einfach da. Und manchmal ist das Dasein wirklich nur, Anna, wie du gesagt hast, einfach mal nur eine Nachricht. Das ist okay, ich weiß, dass jemand da ist und ich könnte mich an den wenden. Kleine Sachen geben Kraft. Ne?
Ich finde, Trauerbuddy ist ein super schönes Wort.
Best man.
Ich will nicht schon wieder auf meine Zeit in Amerika zurückkommen, aber ich finde zum Beispiel auch diese Rituale, die in Bezug auf Trauer haben, die machen halt viel Quatsch da drüben, aber die machen halt auch vieles gut. Und gerade mit Trauer, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, dann bekocht die Nachbarschaft die Familie, die gerade am Trauern ist, sodass die wirklich Zeit für sich haben und sich nicht um Essensbeschaffung kümmern müssen. Plus, die kommen dann auch vorbei. Also diese sozialen Kontakte finden ganz automatisch statt. Ich finde, das ist ein super schönes Ritual.
Absolut. Ja, sowas, überhaupt, ne? Solche Sachen auch daran zu denken, das mal abzunehmen. Ne? Mhm. Nicht immer nur zu sagen, okay, du darfst dich jetzt bei mir ausheulen, was natürlich schön ist.
Ja.
Sondern eben zu sagen, ey, kann ich für dich einkaufen gehen? Oder Mensch, ich weiß doch, morgen hast du irgendwie eine Prüfung oder so, soll ich dem Dozenten mal absagen? Ne? Sowas habe ich auch schon mal gemacht.
Und weißt du, was ich auch ganz spannend finde? Wir hatten eine Sterbebegleiterin vor ein paar Sendungen zu Gast, Johanna Klug heißt die, und die hat über ihre Arbeit mit sterbenden Menschen gesprochen.
Ja.
Und die hat ein was gesagt, was mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, und zwar hat sie gesagt, dass wir ganz oft dabei sind, Leute zu trösten, weil wir mehr oder weniger egoistisch sind, weil wir nicht aushalten, die so zu sehen.
Richtig.
Und sie sagt, nicht Angst und Trauer mit aushalten, weil das schon wieder so negativ ist, sondern sie sagt, die Situation mithalten. Das fand ich irgendwie ganz schön. Sie sagt, das hat eine Berechtigung, dann ist man mal zusammen traurig. Also nicht immer sagen, sei doch nicht traurig. Ach, wein doch nicht, sondern das einfach zuzulassen.
Ja, oder sowas wie sei stark. Das hat mir doch auch so.
Das ist richtig schlimm.
Das ist doch auch so, wenn du im Alltag, ich meine, du musst doch auch funktionieren. Es muss ja auch irgendwie, also ich meine, ich glaube, der Arbeitgeber sagt irgendwie, du darfst 2 Tage krank machen. Ich glaube, so ist tatsächlich die Regelung hier. Das ist in der Hinsicht, was Trauer mit einem macht, viel zu wenig. Ne? So. Und irgendwie alles muss funktionieren. Man muss das Ganze auch organisieren. Das ist ja, ich hatte das auch letztens mit meiner Oma. Das war ja ein Riesending, ne? Und du hast gar keine Zeit gehabt, eigentlich da mal so ein bisschen deine Emotionen auch zu fühlen und einfach mal für dich zu sein. Und dann so dieses, oh, du bist aber stark. Trauerst du überhaupt?
Ja.
Leute, lasst es, wirklich, bitte. Lieber sagen, ey, du darfst auch mal bei mir schwach sein. Das ist vollkommen okay.
Ich habe mein absolutes Lieblingsbuch oder eins meiner Lieblingsbücher für diese Sendung heute extra aufgehoben, weil es thematisch einfach so gut passt. Und zwar möchte ich ein Buch empfehlen von meinem Lieblingsautor, Überraschung, ein Benedikt Wells Buch. Aber es ist nicht vom Ende der Einsamkeit, sondern es ist Heartland. Und in diesem Buch fällt folgender Satz: Trauer ist kein Sprint, Trauer ist ein Marathon. Und auf dieser Strecke gab es Stellen, an denen es besser lief und andere, an denen ich kaum Luft bekam. Steht auf Seite 274, falls es jemand interessiert.
Und Zitat!
Ich hab so gedacht, ja Mann, das ist es nämlich. Ich habe nämlich, als ich diese Trauertherapie anfing, gedacht, ich werde jetzt hier gesund gemacht.
Nein.
Dachte ich so. Ich habe immer zu dem Psychologen gesagt, so, und jetzt geben Sie mir mal 2, 3 Sachen, die ich hier auf Arbeit, wenn es mich überkommt, wenn ich anfange zu heulen, was mache ich denn da? Und ich hatte eine völlig falsche Vorstellung von Trauer. Du hast vorhin gesagt, es ist kein Gefühl. Ich dachte, es ist so eine Krankheit. Und
ja,
so ein bisschen schon. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ach so, das bleibt jetzt und das verändert sich immer nur und ich muss lernen, damit zu leben. Ich glaube, das ist es so für mich.
Das passt doch wie Faust aufs Auge. Genau das ist es, das, was wir sagen. Du wirst...
Hätten wir auch abkürzen können, den ganzen
niemals
Quatsch
hier. Aufhören, ihr werdet niemals aufhören zu trauern. Dieser Verlust ist ja nicht rückgängig zu machen und davon hängt das Ganze ab. Fertig. So, es ist Endgültigkeit. Und du wirst bittersüße Gedanken haben und du wirst bittersüße Emotionen haben und du wirst ein Lächeln aussetzen, wenn du an diese Person denkst, oder du wirst auch nochmal weinen. Und das wird sich dein Leben lang ziehen. Aber das Wichtige ist, dass du das integrierst, dass du diesen Verlust mitnimmst, dass vielleicht auch persönliches Wachstum irgendwie dadurch möglich ist. Und dass du es dir aber erlaubst, Mensch zu sein.
Mhm. Ja, man darf sich selbst nicht verlieren.
Das ist eine schöne Floskel. Dr. Anne Wolf, hast du Angst vorm Sterben?
Nein, ich habe mehr Angst davor, dass andere sterben.
Du hast vorhin ganz kurz schon mal gesagt, mit deiner Oma hattest du auch eine harte Zeit. Ist das das letzte Mal gewesen, dass du den Tod selber getroffen hast?
Persönlich? Mhm. Ja.
Also jetzt mal nicht als Psychologin gefragt, nee,
genau,
sondern als
genau,
Anne?
Nee, klar. Genau, das war meine Oma letzten Winter.
Und kannst du all das schlaue Wissen, was du hast, anwenden auf dich selber?
Da ist es mir nicht schwer gefallen, weil, das heißt schwer, es ist falsch gesagt, natürlich ist es schwer gefallen, na klar. Aber auf der anderen Seite, ich hatte schon mal ein Erlebnis, wo ich sagen würde, da hätte ich eine Therapie gebraucht, ganz dringend. Und wo ich auch immer noch dran knabbere. Und das hat mir zusammen mit dem Wissen durchaus sehr geholfen.
Das heißt, TherapeutInnen können sich nur bedingt selber therapieren.
Ja, das ist doch immer so. Wir haben doch alle einen Knall am Ende.
Das sagt meine Mutter immer.
Ist so.
Geil. Ey, Anne, ich muss dich das auch noch fragen, ja, weil wir das einfach jeden Menschen fragen, mit denen wir hier zu Gast haben. Wie stellst du dir deine eigene Bestattung vor? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also auch, weil du jetzt hier Profis hast und wir das direkt aufschreiben würden und nur für den Fall der Fälle.
Also, soll ich schon mein Testament jetzt rausholen oder was?
Nee, es würde reichen, so wie wir es dann haben als Audio.
Was mir irgendwie wichtig ist, tatsächlich, dass Fotos aufgebaut werden, wo wir glücklich sind. Also, weißt du, nicht dieses Trauernde. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben. Also so blöd es klingt, aber dass sie das feiern, dass die mein Leben feiern, dass wir unsere gemeinsame Zeit feiern. Natürlich dürfen Tränen kommen. Das hoffe ich auch. Wäre auch schön irgendwie. Aber dass das in Erinnerung bleibt und dass die Leute auch irgendwie merken, Mensch, sie sind zusammen und sie können sich an jemanden erinnern, der es hoffentlich wert war.
Ja, dann kriegst du das, was, wie heißt das, was du mal sagst dazu? Du sagst doch nicht Beisetzung.
Ach so, Lebensabschiedsfeier.
Lebensabschiedsfeier kriegst du, eine Lebensabschiedsfeier.
Ich mag ja Lebensabschnittsfeiern, aber Lebensabschiedsfeier ist auch noch.
Das ist dann die letzte Lebensabschnittsfeier. Dr. Anne Wolf, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Das war eine unfassbar schlaue Folge. Ey, Bildungsauftrag on fleek heute, oder? Das war
auf jeden Fall
haben wir gut gemacht. Also, wenn ich sage wir, meine ich dich. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns da reingeguckt hast.
Ich danke
Thema.
Euch.
Jan Edler, war auch okay, dass du da standest heute und den ganzen Tag.
Reschke. Alles klar.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.
Diesen Podcast bekommt ihr immer mittwochs in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und einen, den ihr ebenfalls dort findet, wollen wir euch ans Herz legen, die Kollegen Schubert und Ludwig. Besser bekannt auch als Duo Deluxe, gehen die Schöpfung einmal von A bis Z durch.
Garantiert auch was für euch dabei zum Nachdenken und vor allem zum Lachen. Hört einfach mal rein. Auch diesen Podcast gibt's immer freitags neu in der ARD Audiothek.